Also Predigtext aus 1. Samuel 16, ein Stück, und aus 18, Kapitel 18. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, nämlich David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da antwortete er seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn her zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer: Ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemitas, der ist des Saitenspieles kundig, tapfer und tüchtig zum Kampf, verständig im Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. So kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn lieb, und er wurde sein Waffenträger. Wenn nun der Geist über Saul kam, dann nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand, und so erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Es war Kapitel 16, Vers 23, 13 bis 23. Jetzt zwei Kapitel später, 18, Vers 5 bis 12. David zog hin, wohin Saul ihn sandte, und hatte Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er gefiel allem Volk, auch Sauls Knechten. Als David aber zurückkam vom Sieg über die Philister, gingen die Frauen aus allen Städten Israels heraus ihm entgegen mit Gesang und Reigen und jauchzten mit Pauken und mit Zimbeln, und sie sangen einander zu und tanzten und sprachen: Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000 im Krieg gegen die Philister. Da ergrimmte Saul sehr, und das Wort missfiel ihm, und er sprach: Sie haben David 10.000 gegeben und mir nur 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tag an und hinfort. Und des anderen Tags kam der böse Geist über Saul, und er geriet in Raserei im Haus. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte: Ich will David an die Wand spießen. David aber wich zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, und er war von Saul gewichen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft kennt man nicht. Ist die einzige Sünde, kann man sagen, die dem Menschen gar keinen Vorteil verschafft. Werden viele Sünden genannt in den Geboten, und es werden viele Beispiele genannt in der Bibel, wo Menschen in Sünde hineingeraten. Salomo zum Beispiel, der hatte viel zu viele Frauen, aber ich nehme an, dass er da immerhin noch eine gewisse Freude hatte mit seinem Harem. Aber Eifersucht ist eine Sünde, die einem überhaupt nichts bringt, sondern einfach nur niederdrückt, einen selber schon, nicht? Noch nicht einmal ein kurzer Moment der Genugtuung. Deswegen heute eine Predigt auch zu diesem Thema, aber nicht nur. Wir sehen, dass Saul von Eifersucht gepackt ist, und das ist menschlich verständlich, weil ein anderer auf einmal viel berühmter wird, viel angesehener ist und ihm den Rang abläuft. Menschlich ist das verständlich, aber letztlich bringt es Saul sogar um. Wenn man die Geschichte von Saul und David nachliest in dem Samuel-Buch, das sind so einige Kapitel, das ist eine schöne Geschichte, die auch spannend zu lesen ist, dann weiß man, dass König Saul wissen musste, dass er nicht auf Dauer auf dem Königsthron würde sitzen können. Denn der Prophet Samuel hatte ihm zweimal deutlich gesagt, der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Er war ungehorsam, er war inkonsequent. Und jetzt vermutete er, dass dieser David das sein könnte. Und was mit Eifersucht begann, das schlug dann bald um in Hass und artete schließlich in Mordlust aus. Und deswegen kann man diese Geschichte von Saul nehmen und daran etwas ableiten, nämlich sagen, wehrt den Anfängen. Erst ist es nur Eifersucht gewesen. Und ich sagte, diese Eifersucht kostete ihn letztlich sogar das Leben. Was meine ich damit? Er hing so sehr an seinem Thron und tat alles dafür, ihn abzusichern, obwohl er wusste, eigentlich wusste, dass er ihn verlieren würde, weil Gott es gesagt hat. Aber er dachte, er könnte gegen Gott dann doch schlauer sein oder sich behaupten. Und da wurde es immer einsamer um ihn und schließlich geriet er dann in einen Kampf hinein, den er nicht gewinnen konnte und vor dem ihm auch graute. Nämlich am Ende des ersten Samuelbuches steht, dass die Philister wieder mobil machten gegen Israel und in den Krieg zogen. Und das Einzige, was hier ihm hätte helfen können, wäre gewesen, David herbeizuholen und zu sagen, du bist der König und ich nicht. Es wäre bitter gewesen, aber es hätte geholfen. David, den er abgelehnt hatte und von sich getrieben hatte, weil er selber König bleiben wollte und die Dinge regeln wollte, der hätte helfen können, denn David pflegte seine Kriege zu gewinnen, weil der Herr mit ihm war. Aber so ist eben der Mensch. Ich möchte das jetzt mal übertragen. Jesus Christus, der uns als Einziger durch den letzten großen Kampf, durch den wir alle hindurch müssen, helfen kann und der uns da retten kann, den lehnt der Mensch allgemein hin ab und er kämpft lieber selber. Und da ist das, ich habe nichts gegen Ärzte, ich suche sie auch auf. Aber die Frage ist ja, worauf setzt man letztlich seine Hoffnungen? Und da ist es die Gesundheitsfürsorge und die Hoffnung auf den Arzt, die nicht einfach nur in einem vernünftigen Maße betrieben wird, sondern die das Einzige ist. Die Hoffnung liegt nicht bei Gott, der auch durch Ärzte helfen kann. Und dann sagt man, wir brauchen diesen Jesus nicht und das ist sowieso alles Quatsch und wir kommen schon selber klar. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Wobei dieser Halbsatz, so hilft dir Gott, eigentlich noch so angehängt wird. Das Entscheidende ist, wenn Menschen das zitieren, dass sie sagen, hilf dir selbst, weil sonst hilft dir nämlich keiner. So ist der Mensch. Und dann kämpft er sein Leben lang und sagt, ich behaupte mich selber und ich habe mein Leben selber in der Hand und selber im Griff, bis er dann am Ende letzten Endes dann verlieren wird. Und das weiß sogar jeder schon von vornherein. Und obwohl jeder das weiß, machen die Menschen weiter, als gäbe es diese Tatsache nicht. Und bei Saul war es dann so, können wir nachlesen in Samuel 31, 1. Samuel 31, dass er in seiner Todesangst dann nicht mehr wusste, wohin er sich wenden sollte. Zu Gott konnte er sich auch nicht wenden. Und da suchte er eine Totenbeschwörerin auf. Das ist eine sehr moderne Sache. Viele Menschen, die aufgrund ihrer Bildung und Aufklärung Christus ablehnen und das alles als Märchen abtun, suchen dann, wenn sie in wirklicher Not sind, dann suchen sie auf einmal Halt und Orientierung in den Karten oder in den Sternen oder in der Magie und Esoterik. Und am Ende dieser Geschichte ist es so, dass Saul stirbt im Krieg. Wenn er David anerkannt hätte, wäre es anders ausgegangen. Er wäre dann zwar nicht mehr König gewesen, aber immerhin noch lebendig. Man kann aus dieser Geschichte viel lernen. Aber ich will heute zwei andere Spuren mal in der Predigt noch legen und die verfolgen. Nämlich erstens, David war wegen, David jetzt, ne, war in Lebensgefahr, wegen der Eifersucht Sauls. Und da lesen wir, dass er immer wieder nach dem Leben trachtete, diesem David. Heute in der Geschichte haben wir gehört, er hat seinen Speer nach ihm geworfen. Und dann sehen wir, dass er sich immer weiter da hineinsteigert und David verfolgt, auch seine Soldaten mobilisiert dafür. Und das ist eine Parallele zu Jesus. Eine sehr deutliche sogar. Denn David ist der Gesalbte des Herrn, der König sein soll über sein Volk Israel. Und Saul ist der, der ihn verfolgt, der diesen Thron innehat. Und im Markus-Evangelium steht geschrieben, dass Pilatus genau bemerkt hatte, dass die Priester Jesus aus Neid, aus Eifersucht ausgeliefert hatten. Aber Pilatus wusste eben auch, wie heikel diese ganze Angelegenheit war, und aus politischem Kalkül hat er gesagt, ach, dann sollen sie ihn eben haben. Ist mir doch egal als Römer, nicht? Ob da nun einer mehr unschuldig hingerichtet wird oder einer weniger, ist letztlich für Rom egal. Aber für Israel war das nicht egal. Weil da haben sie ans Messer geliefert, den Gott gesandt hatte und den er ausgewiesen hatte durch Taten. Wenn man dieses Evangelium liest, ne, ich sage es ja immer, ihr müsst einfach viel in der Bibel lesen, dann fallen euch diese Dinge selber auf, braucht ihr keinen Pastor für. Dann liest man in den Evangelien doch Folgendes: Jesus tut großartige Zeichen und das Volk ist begeistert. Das liest man doch da, ne? Und jubelt. Aber die Elite des Volkes ist nicht begeistert, sondern die schmieden Mordpläne von Anfang an. Ist das so? Das kann doch jeder wissen, der das Evangelium liest, nicht? Und wenn wir die Davids-Geschichte lesen, lesen wir genau dasselbe. David tut großartige Dinge, Gott schenkt ihm Siege, er schenkt seinem Volk dadurch auch Entlastung, Freiheit, ja, als er den Riesen Goliath besiegt. Und das Volk jubelt und die Elite hier in Gestalt von Saul trachtet ihm nach dem Leben aus Eifersucht. Natürlich, im Johannesevangelium können wir lesen, dass auch noch andere Überlegungen, nicht nur Eifersucht, eine Rolle spielten, dass die Priester überlegt haben, na, was wird hier politisch draus, wenn das so eine Volksbewegung wird, das ist vielleicht nicht mehr händelbar und dann ist es vielleicht besser, wir opfern allen, als dass am Ende die Römer kommen und dann sagen, hier ist Aufstand und dann haben wir Krieg und dann sterben viele. Auch das mag sicherlich ein Motiv sein, aber wir wissen ja selber, wenn wir etwas tun, es ist selten nur ein einziges Motiv, ne, was wir haben. Es ist meistens ein Mix. Und also das ist der eine Gedanke, dass wir hier eine so schöne Parallele sehr einfach sehen können. Aber dann haben wir zweitens noch einmal, wenn wir diese Typologie, die ich letzte Woche schon genannt hatte, noch weiter betrachten, etwas Interessantes. Ich sagte, Saul steht eigentlich sinnbildlich für Adam, den Gott verworfen hat, weil er ungehorsam war, nicht? Und da konnte er nicht mehr König sein im Paradies, sondern da musste er aus dem Paradies raus, das ist Verwerfung, und dann wurde er ein Knecht, der zum Herrschen bestimmt war über die Welt, die Gott geschaffen hatte, wurde jetzt ein Knecht und muss im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen. Und da wir alle das wissen, dass es uns auch betrifft, und der Schweiß des Angesichtes ist früher ganz wörtlich gewesen, heute für uns ist das vielleicht sinnbildlich, wer einen Bürojob hat, der schwitzt da selten, außer die Sonne scheint im Sommer heiß da. Aber da ist, also das ist ja ein Sinnbild, ne? Also der Mensch wird zu einem Knecht, der dienen muss und sich abrackern. Und der Mensch, sagt die Bibel, ist Fleisch. Und Fleisch heißt, ist ein Begriff, der zusammenfasst, was uns ausmacht als Menschen, nämlich Vergänglichkeit, aber vor allen Dingen die Opposition gegen Gott. Das meint Paulus, wenn er den Begriff Fleisch verwendet. Wir sind immer in Opposition gegen Gott, weil wir selber bestimmen wollen und uns nicht Gott unterordnen. Das drückt Fleisch aus. Wir wollen selber auf dem Platz Gottes sitzen. Das fing bei Adam an schon. Ihr werdet sein wie Gott. Und für diese Menschheit, wie sie ist, und das gilt für jeden Einzelnen, für dich, für mich, ist Saul ein Sinnbild. Und dagegen steht David, den Gott zum König bestimmt hat. Das ist ein Sinnbild für Christus. Und jetzt haben wir diese Eifersuchtsgeschichte. Und müssen sagen, naja, meine Eifersucht richtet sich doch nicht gegen Jesus Christus. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf ihn. Eine Opposition ist oft da, ja. Man weiß, was gut wäre und dann tut man es doch nicht, weil man eigene Gedanken hat. Aber Eifersucht ist da nicht, das stimmt. Aber seien wir ehrlich, ist nicht da sehr oft doch Eifersucht gegen den Bruder, die Schwester, in denen Christus uns begegnet? Und gerade in dieser Eifersucht spüren wir doch, wie sehr wir uns innerlich wehren gegen das Streben des alten Menschen eigentlich. Wir wissen nämlich genau, das ist nicht richtig. Und da ist in uns ja dann auch so ein Konflikt, ne? Johannes der Täufer, der hat etwas Schönes formuliert, sehr klar über Jesus, weil die Jünger Johannes des Täufers sagen, ah, du hast da einen getauft, Jesus, und der tauft jetzt selber und der hat bald viel mehr Anhänger. Und Johannes der Täufer wird aber nicht eifersüchtig. Er sagt, ja, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Johannes der Täufer geht in die zweite Reihe und sagt, ich habe meinen Job getan. Er ist es, auf den es ankommt. Er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Ne? Das ist eigentlich gegen die menschliche Natur, was Johannes der Täufer hier tut. Wir haben aber noch ein Beispiel in Paulus. Der wusste nämlich darum, dass in der Gemeinde Jesu Eifersucht oft ein Motor ist für das Engagement. Und dass Neid aber sehr zerstörerisch ist. Da entstehen daraus Parteiungen und Spaltungen und dann sagen die einen halten es mit dem und die anderen halten es mit dem. Ne? Im Korintherbrief sagt er das. Und im Jakobusbrief wird der Neid genannt als ein zerstörerisches Motiv, was in den Herzen ist. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 15 bis 18, möchte ich euch mal vorlesen. Philipper 2, 15 bis 18. Einige predigen Christus aus Neid und Streitsucht. Einige aber auch in guter Absicht, aus Liebe. Denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Das heißt, Paulus war im Gefängnis. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht aus lauterer Absicht. Sie möchten mir Trübsal in meiner Gefangenschaft bereiten. Das heißt, Paulus sieht genau Folgendes. Einige in der Gemeinde sehen, der Apostel Paulus ist jetzt im Gefängnis, er ist aus dem Feld, er kann nichts mehr tun. Sie fangen an, sich zu engagieren und den Predigtdienst zu übernehmen aus Liebe. Liebe zu Christus, Liebe zur Gemeinde, Achtung für Paulus und seinen Dienst, wo sie sagen, das soll weitergehen. Aber Paulus sagt, andere fangen jetzt damit an, zu predigen, nicht aus Liebe und lauterem Sinn, sondern weil sie für sich selbst etwas herausschlagen wollen. Aus Eigennutz. Vielleicht jetzt in die erste Reihe zu treten endlich, ne? Was sie vielleicht schon lange wollten. Vielleicht haben sie das hohe Ansehen und den Einfluss des Paulus schon lange gesehen und haben gedacht, jetzt ist er mal aus dem Feld und jetzt sind wir dran. Aber entscheidend ist, was sagt Paulus jetzt weiter? Er sagt, was tut's? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jegliche Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Das ist doch irre, oder? Ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist ja eine Entscheidung, die er hier getroffen hat, zu sagen, es geht nicht um mich und es geht auch nicht um die anderen. Die denken das vielleicht und machen aus Eigennutz jetzt ihren Predigtdienst. Da sind ihre Motive falsch. Was tut's? Egal. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Und ich glaube, dass dahinter das Wissen steckt von Paulus, dass alle Menschen sich oftmals irren über ihre eigenen Motive. Man kann sich so täuschen. Das ist alles menschlich. Und Paulus sagt, schwamm drüber, ist egal. Ich könnte mich jetzt ärgern, man kann sich immer ärgern. Man könnte sich jetzt aufregen und sagen, jetzt bin ich hier festgesetzt, jetzt kommen die hier und macht er nicht. Er hat sich entschieden zu sagen, na was tut's? Wenn Christus verkündigt wird, ist gut. Manche Motive sind gut, andere sind nicht gut, egal. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich werde mich nicht davon einnehmen lassen, von dieser Eifersucht. Er wollte nicht für seine eigene Person und seinen eigenen Ruf kämpfen. An anderer Stelle, im Übrigen, führt Paulus eine sehr harte und radikale Auseinandersetzung mit Leuten, die sich in die Gemeinde reindringen und da selbst aufschwingen wollen. Aber wenn wir diese Stellen genau betrachten, dann sehen wir, es geht dabei nicht um die Frage, wer hat in der Gemeinde jetzt viel zu sagen oder ansehen. Da geht es um die Frage, was ist wahr und was ist falsch. Leute, die Beschneidung wieder einführen wollen und so. Hier kämpft Paulus radikal gegen falsche Apostel und sagt, die wollen sich nur selber aufschwingen zu ihrem eigenen Nutzen. Aber das Entscheidende ist, dass sie etwas Falsches in die Gemeinde bringen. Und deswegen wird Paulus radikal und vergleicht sich dann auch damit. Man könnte das, wenn man es oberflächlich liest, auf der Ebene lesen, sagen, ja, jetzt vergleicht Paulus sich und sagt, wer ist der bessere Apostel? Nein, es geht ihm hier darum zu sagen, achtet auch einmal ganz genau darauf, wie diese Leute sich verhalten, wie sie leben, wie wir als Apostel gelebt haben, und dann könnt ihr an ihren Früchten entscheiden. Aber da kämpft er um die Frage der Wahrheit Und hier geht es nicht um Wahrheit, sondern hier sind Menschen, die wirklich Christus verkündigen, aber deren Motive vielleicht nicht sauber sind. Das kommt einfach vor in der Gemeinde, weil wir alle Menschen sind. Und an dieser Stelle zeigt uns Paulus etwas sehr Schönes, nämlich dass er gelernt hat aus dem Alten Testament, wohin Eifersucht führt. Sie zerstört. Sie zerstört das eigene Leben, sie zerstört den Dienst der Gemeinde, sie zerstört alles. Und am Ende hat keiner einen Gewinn davon. Paulus war nicht von Eifersucht getrieben und er sah auch in seinen Brüdern letztlich Christus, auch wenn sie fehlerhaft waren. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was wir hier aus dieser Geschichte, aus dieser sinnbildlichen Geschichte ableiten können. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Es ist aber schwierig. Ich glaube, dass diejenigen, die sowieso ein Ansehen haben, das ist zum Beispiel das große Problem in der Kirche, die so eine Amtskirche ist. Ich stehe ja jetzt hier schon qua Amt, ne? Da hat man den Talar an und dann hat man sowieso immer eine herausgehobene Position. Da hat man vielleicht wenig mit dem Thema zu tun, weil man nicht konfrontiert wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Es ist vielleicht nur, hat gerade kein Futter. Und dazu hilft auch die Tatsache, dass immer weniger Pfarrer da sind. Der nächste Pfarrer ist weit, weit weg. Der Vergleich ist gar nicht gegeben. Ich habe mir aber erzählen lassen von älteren Kollegen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn in einer Stadt, vielleicht sogar noch in derselben Kirchgemeinde, zwei Pfarrer gleichzeitig tätig sind. Dann hat das alles auf einmal ganz viel Futter. Also ich wollte dann das nur mal als Beispiel sagen. Die Frage, habe ich Eifersucht oder ist da Neid, spüre ich das gerade, die ist gar nicht entscheidend. Der Mensch ist generell und immer anfällig dafür. Und manchmal hat dieses Thema eine Menge Futter und manchmal hat es das nicht. Aber wir müssen an dieser Sauls-Geschichte sehen, während den Anfängen, das sagte ich schon, wenn wir das dem Raum geben und das immer mehr Futter bekommt, dann geht das in eine Spirale hinein, die total zerstörerisch ist. Und Saul hat am Ende sein Leben eingebüßt, dabei hätte er in der zweiten Reihe hinter David noch ein ganz anständiges Leben führen können. Und ich möchte damit abschließen und sagen, Christus ist ja gekommen in die Welt, er ist ja nicht gekommen, nur einfach, weil er uns beseitigen will, zur Seite stellen will, demütigen will, sondern Jesus ist ja gekommen, uns zu dienen. So wie wir gelesen, David hat ja gedient, diesem Saul, mit seinem Zitterspiel, ne? Harfenspiel war es. Er hat ja gedient dem Volk und auch dem König Saul letztlich, wenn er in den Krieg zog und da erfolgreich war, es hat doch Saul gedient. Christus ist gekommen, um zu dienen, dem Menschen, uns zu dienen. Er ist nicht gekommen, uns zu demütigen oder so. Deswegen haben wir den besten Platz im Leben in der zweiten Reihe, wenn Jesus König sein kann. Das schenke Gott uns, dass wir diese Einsicht haben und danach handeln, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. In dem Passionslied Nummer 86 gibt es eine Strophe, die besonders gut passt zu diesem Thema der Predigt, und zwar die siebte Strophe. Ich wollte aber jetzt nicht nur eine Strophe singen lassen. Deswegen findet ihr mehr angezeigt. Aber in der siebten Strophe ist das Thema besonders benannt.
Thank you. Hello.